Herzlich willkommen zu unserem Tischreden. Heute mit einem schweren Thema. Gericht ist das, worüber wir sprechen wollen.
Das Gericht.
Und mich würde interessieren, war irgendwer von euch schon mal vor Gericht? Ich nämlich nicht. Also, ich weiß nicht, auf der Anklagebank.
Ich auch noch nicht.
Du nicht? Mm-mm. Haben sie dich nicht rausgezogen?
Nein, rausgezogen schon, also aber nicht zum Gericht gebracht.
Noch nie. Wer will mal gerne noch? Wer hat das auf der Bucketlist vor Gericht? Braucht man nicht, ne?
Braucht man nicht.
Braucht man nicht. Braucht man nicht.
Es sei denn, ist einem Unrecht widerfahren und man wird freigesprochen.
Ja,
oder man bekommt eine Entschädigung oder man ist betrogen worden oder so.
Und man fragt dich, ob du Beisitzer machst.
So, Zeugenaussage.
Genau.
Okay.
Kommt immer drauf an, welche Perspektive.
Es kommt auf die Rolle, auf die Perspektive an.
Ja.
Gut. Ich denke, unter dem Blickwinkel können wir auch gleich an den ersten Text rangehen. Im letzten Buch der Bibel, Offenbarung Kapitel 20. Das ist ja so ein Blick in die Zukunft, den der Johannes da gezeigt bekommt. Und er sieht dann auch, ganz am Ende wird es ein Gericht geben, wo es nicht um Strafzettel geht oder um Entschädigung. Ich lese mal in Kapitel 20 zunächst mal ab Vers 4 und dann gleich auch noch ab Vers 11. Da heißt es, und ich sah Throne. Und sie setzten sich darauf, ist nicht klar, wer sie ist, und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren, und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Mahlzeichen ihre Stirn und ihre Hand nicht angenommen hatten, und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre.
Jetzt weißt du, wer mit sie gemeint ist.
Da sind wir... Ah, okay, so rum. Ich habe immer noch vorgelesen. Also, ich meine, wir sind jetzt mitten reingeschmissen in so ein Chaos an Bildern. Aber wir bleiben mal auf der ganz grundlegenden Ebene. Throne und das Gericht setzt sich. Und dann kommt so eine kurze Zwischeneinheit und ab Vers 11 geht es dann nochmal weiter. Und ich sah einen großen weißen Thron. Und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen, und Bücher wurden geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet, nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. So, das ist jetzt das Gericht. Das ist das, wovon, ja, wenn Leute was vom Christentum wissen, dann wissen sie an manchen Stellen eben nur das, dass es ein Gericht am Ende geben wird und wer nicht brav war, der wird dann bestraft. So, ja. Ist das das, was ihr hier lest? Wie versteht ihr das? Und wie ordnet ihr das jetzt so ein? Worum geht es hier eigentlich bei diesem Gericht?
Also ich persönlich habe die Herausforderung, die ich spüre, dass ich meine Vorstellung von dem, was Gericht ist, sehr stark beeinflusst finde durch das, was ich in meiner Zeit, in meiner Gesellschaft erlebe.
Mhm.
Ich war zwar, jetzt habe ich ja gesagt vorhin, haben wir alle gesagt, wir waren noch nicht vor Gericht, aber man hat Filme gesehen oder man hat gehört davon oder gelesen davon. Man weiß ungefähr, wie es in einem Gerichtssaal
John
zugeht. Zum Beispiel. Man kennt das amerikanische Gerichtssystem, das ein bisschen anders ist als, oder um einiges anders ist als unser Gerichtssystem. Und ich habe einfach den Eindruck, das trifft nicht das, was die Bibel sagt.
Mhm.
Also wenn die Bibel von Gericht spricht, meint sie nicht in erster Linie eine Gerichtsverhandlung, wo ein Staatsanwalt ist und ein Verteidiger ist und eine Jury ist, die dann lange entscheidet. Sondern mein Eindruck ist, auch nachdem ich ein bisschen in der Vorbereitung auf das Thema die Bibel durchforstet habe, nach Texten über das Gericht scheint in erster Linie die Bestrafung derer zu sein, die nicht zu Gott gehören. Also es ist, das Gericht ist schon der Vollzug. Das sehe ich übrigens auch hier. Da steht zwar, da wurden die Bücher aufgetan, aber dann steht am Ende des Verses 12, und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. So ist mein Eindruck im Zusammenhang mit dem, was die Bibel sonst sagt, das Gericht ist die Vollstreckung einer angedrohten Folge der Sünde.
Das heißt aber, das Urteil steht schon fest, bevor die Verhandlung beginnt.
Das ist nach dem, was in den Büchern geschrieben steht.
Ist ja nicht gut, oder?
In den Büchern steht schon geschrieben.
Ich wollte gerade sagen, natürlich, das kommt uns als erstes in das Endgericht. Da wird dann Recht gesprochen und so weiter. Aber das setzt ja was voraus, da gibt es Bücher. Da stehen Werke drin. Ja, wann sind die geschrieben worden? Die müssen ja zu Lebzeiten der Leute geschrieben worden sein. Das muss ja irgendwann überprüft worden. In Offenbarung wird von dem Ankläger der Brüder gesprochen. Ah, okay.
Also Ankläger. Ist doch ein Verkläger.
Und solche Sachen, das haben wir sogar schon im Alten Testament, dann, dass solche Rollenaufteilungen, symbolischen Visionen und so weiter gesprochen werden, wo es sogar Rechtsprechung, Verurteilung und so weiter gibt. Also deswegen, für mich war das immer so ein bisschen, es gibt verschiedene Phasen vom Gericht.
Okay.
Und ich meine, bei uns muss ja auch die Polizei erstmal einen Fall untersuchen. Ne? Ist das wirklich jetzt irgendein Verbrechen passiert? Wenn ja, dann werden Daten aufgenommen und so weiter. Dann wird vielleicht Anklage erhoben oder Anzeige gestellt. Oder, also das ist ja ein Prozess, bis es zu einem Gericht kommt. Selbst da gibt es noch vorher einen Vergleich noch, wollen wir vorher noch.
Dann außergerichtliche
Einigung. Genau, haben wir ja alles so an der Stelle. Und ich habe den Eindruck, da ist schon alles gelaufen an der Stelle.
Das also wir steigen jetzt zur Urteilsverkündung ein.
So, genau.
Okay.
Genau. So würde ich das auch, wie du sagst. Das ist die letzte Phase, wo... da ist aber schon alles durch. Da wird auch nicht mehr verhandelt an der Stelle. Da wird nur noch nach Faktenlage dann das Urteil im Grunde genommen.
Okay.
Also ich habe auch den Eindruck, dass das, was hier beschrieben wird, aus dem Hintergrund besser verständlich wird, woraus diese Urteilsverkündung oder wie man das nennen möchte, kommt, nämlich dass Menschen Unrecht erfahren. In diesem Kontext jene, die sich entschieden haben, Jesus Christus nachzufolgen, mit Gott ihren Weg zu gehen und deshalb dem Gericht von Menschen, die das nicht akzeptiert haben, anheimgestellt waren. Ja? Also in dem Buch Offenbarung wird in Bildern dargestellt, wie diese Menschen verfolgt werden oder nicht angenommen werden oder wie sie durch eine Rechtsprechung in die Ecke gedrängt werden für das, was sie denken und glauben. Und hier habe ich den Eindruck, werden die Verhältnisse umgekehrt sozusagen. Also es findet ein Gericht statt über denen, die zu Gericht saßen, über die Nachfolge Jesu in dem Fall.
Also ist es was Gutes? Man sollte sich darauf freuen, auf das Gericht, oder muss man Angst haben?
Ja, kommt drauf an, auf welcher Seite du unterwegs bist.
Aber ich meine, das wäre jetzt eine spannende Frage, so, wenn man sich damit auseinandersetzt, dass Gott richtet und dass an der Stelle ein Urteil verkündet wird. Wie sehen denn die Seiten aus, von denen du sprichst? Was heißt es denn, auf der richtigen Seite zu stehen? Hier heißt es in dem Vers, den du auch gerade zitiert hast, das Ende von Vers 12, nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Sind es die Werke, die in den Büchern geschrieben sind? Und die sind die Grundlage für das Urteil? Und wie passt es denn mit der Erlösung zusammen?
Naja, da ist noch ein zweites Buch, ne? Das Buch des Lebens.
Hat ja auch, okay.
Ne? Haben wir ja gerade vorhin gelesen, Vers 12.
Ne? Ja, genau.
Und ich denke, da muss man jetzt einen Hintergrund haben. Also wenn man so mitten...
Wir können jetzt in den Hintergrund einsteigen.
Genau. Also ich denke, nach unserem Verständnis von dem, was die Bibel auch über die gute Nachricht berichtet, ist jeder Mensch ein Täter. Also jeder hat Gesetze übertreten.
Und Römer zwar drei,
nicht nur Strafzettel.
Genau. So,
also wir haben unseren Bruder gehasst, wo Jesus schon in der Bergpredigt sagt, hey, so fängt der Mord an. bist du im Klaren drüber. Ja. Ehebruch, der fängt nicht erst in der Tat, es fängt in Gedanken an. Also wenn man so die Bergpredigt nimmt, vor diesem Framing sind wir alle, wir haben es alle verpatzt an der Stelle. Wenn wir nach unseren Werken gerichtet werden, ist das Urteil klar. Und jetzt ist für mich so, was nach dem Neuen Testament uns wird angeboten, die Vergebung, dass wir trotzdem wir schuldig geworden sind, einen Freispruch bekommen können. So was gibt es in irdischen Gerichten nicht. Vielleicht zur Begnadigung durch einen Bundespräsidenten mal. Ja? So was in Ausnahmefällen, das können wir sich gar nicht leisten, dass man das jetzt im großen Stil macht. Weil dann wäre ja die Frage, wo ist denn das Recht überhaupt? Ja? Aber die Bibel berichtet tatsächlich, dass es einen Stellvertreter gibt, Jesus Christus, der die Strafe auf sich genommen hat, sich hat für uns verurteilen lassen, damit wir freigesprochen werden können. Im Buch des Lebens steht, und jetzt ist eben die Frage, will ich nach meinen Werken gerichtet werden? Hey, ich stehe selber gerade. Nee, ich brauche niemanden, der für mich gerade steht hier an der Stelle. Oder ich sage, ich bitte um Gnade. Ich weiß, ich habe Mist gebaut. Ich bekenne das. Ich stehe dazu und distanziere mich gleichzeitig. Ich möchte das eigentlich nicht. Das ist so, was die Bibel eigentlich unter Vergebung hier versteht.
Na, wenn du jetzt den klassischen Text in Daniel 7 nimmst, wo der Menschensohn mit den Wolken des Himmels kommt und vor den Uralten gebracht wird. Ja.
Vielleicht wir können lesen wir das mal.
Ja. Wir mal aufschlagen, da haben wir es vor uns.
Noch so ein geheimnisvoller Text hier.
Genau.
Daniel.
Daniel 7. Daniel 7, da haben wir eine ganz ähnliche Sprache in Vers 9. Mhm. Ich sah, wie Throne aufgestellt wurden und einer, der uralt war, setzte sich. Er wird dann beschrieben, sein Kleid war weiß wie Schnee, das Haar auf seinem Haupt rein wie Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder loderndes Feuer. Und dann heißt es am Ende von Vers 10, das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan. Das ist das Gleiche, was wir gerade in Offenbarung gelesen haben. Und dann kommt Vers 11 und 12, da wird eine besondere Macht, die Macht des kleinen Horn beschrieben. Und dann in Vers 13, ich sah in diesem Gesicht in der Nacht, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. Die Juden, die das gelesen haben, haben das immer so verstanden, das ist der Richter, der kommt. Das ist der Weltenrichter. Und wenn wir jetzt in deinem Bild bleiben, Hartmut, was du gerade gebraucht hast, dann müsste man sagen, der Richter selber tritt zu dem Angeklagten und sagt, ich übernehme deine Schuld. Das erhöht ja noch die Dramatik.
Das ist richtig, ja. Weil Jesus war ja der, der den Titel auf sich, für sich in Anspruch genommen hat. Des Menschensohn. Das war einer seiner Titel. Genau, ja.
Da kommt mir eine Szene aus dem Alten Testament, wo auch ein bisschen Feuer dabei ist und ein bisschen Gericht und Anklage, nämlich im Sacharja. Vielleicht können wir die dazu lesen und mal schauen, ob uns das weiterbringt. Da bleibt in die falsche Richtung. Sacharja 3 ist es. Ich lese einfach mal ab Vers 1. Das ist eine ähnliche Szene. Ist auch ein Gesicht in der Nacht, ähnlich wie jetzt da bei Daniel. Und da heißt es, und er ließ mich, Sacharja spricht, er ließ mich den hohen Priester Joshua sehen, der vor dem Engel des Herrn stand. Und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Und der Herr sprach zum Satan, der Herr wird dich bedrohen, Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, bedroht dich. Ist dieser nicht ein Holzscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Und jetzt Vers 3 kommt was Spannendes. Joshua war mit schmutzigen Kleidern bekleidet und stand vor dem Engel. Und der Engel antwortete und sprach zu denen, die vor ihm standen, nehmt ihm die schmutzigen Kleider ab. Und zu ihm sprach er, siehe, ich habe deine Schuld von dir weggenommen und bekleide dich mit Feierkleidern. Und ich sprach, man setze einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Und sie setzten einen reinen Kopfbund auf sein Haupt und zogen ihm reine Kleider an. Also da haben wir so eine Gerichtsszene, wo, und das habt ihr auch schon angedeutet, Schuld weggenommen wird. Mhm. Also das wäre dieses Szenario.
Auch mit Anklage, ne?
Mit Anklage, ja. Also da hätten wir jetzt den Menschen, sage ich mal, in dem Fall der Joshua, der da angeklagt wird und dem dann von Gott, vom Herrn, beziehungsweise seinem Engel, seinem Boten, was auch immer das jetzt da genau heißt, diese Schuld weggenommen wird, symbolisiert durch die weißen Kleider, die mich auch erinnern an den Weißen, der auf dem Thron sitzt. Ja, also der wird jetzt genauso weiß wie der auf dem Thron sitzt. So ein bisschen göttliche Gerechtigkeit, ist das schon zu viel interpretiert, wenn man das da drin sieht?
Also was mich hier auffällt, ist, dass es zwei Arten und Weisen gibt, mit den Schwächen des Menschen umzugehen. Mhm. Ja. Also hier ist der eine, der sieht die Schwäche dieses Mannes, die ja tatsächlich da ist, ja, und wendet sie gegen ihn an. Und sagt, dieser Mann, in dem Fall Joshua, ein Priester, er darf diese Aufgabe nicht wahrnehmen, ja, denn er hat Dreck am Stecken oder ist fehlerhaft. Ja. Da ist aber ein anderer, er sieht denselben Mann, und er sieht dieselben Probleme, aber kommt zu einer anderen Schlussfolgerung. Und das ist der Engel des Herrn. Und ich finde es bezeichnend, dass es von diesem Engel des Herrn auch heißt in Vers 5. Also bei dem ganzen Prozess, als er sagt, er soll neue Kleider bekommen und neuen Kopfbund. Und ich finde es auch wunderschön, dieses Bild in Vers 2. Ist dieser nicht ein Holzscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist. Mhm. Also da ist ein Holz, das verbrennt. Mhm. Der andere drückt drauf, dass das weiter verbrennt. Und er sagt, nein, er ist einer, der es geschafft hat, der rausgekommen gerettet ist und kriegt neue Kleider. Und der Engel des Herrn stand dabei, heißt das dann zum Schluss von Vers 5. Also einer, der die Schwäche nicht gegen die Person anwendet, sondern ihm einen Neuanfang ermöglicht. Und da kommt schon für mich das, was du vorhin auch angedeutet hast. Also wenn man sich schuldig bekennt und sagt so, das ist die Lage, dann gibt es jemanden, der was dagegen hat. Aber es gibt auch jemanden, der das ehrt, dass man wahrhaftig ist zu seiner eigenen Situation und dass man Hilfe braucht und sagt, okay, ich helfe gerne. Also in dem Fall kannst du neu beginnen. Ja? Mhm. So Aspekt Vergebung, du kannst vorankommen. Ja? Mhm. Und so da ist das, also die Realität ist dieselbe und ist der äußere Umgang ist unterschiedlicher von zwei Parteien. Ja? Das Interessante wäre dann auch zu sehen, wie ist der innere Vorgang in uns, ja? In Bezug auf wie wir mit unserer
Schwäche umgehen. Ist es das, was in Johannes 5 gemeint ist? Johannes 5, Vers 22 ist ein Text, der in diesem Zusammenhang immer wieder zitiert wird, Johannes Kapitel 5, denn der Vater richtet niemand, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben. Das entspricht dem, was wir in Daniel 7 gelesen haben. Damit sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Und wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt ist. Und dann geht's weiter, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wäre das eine Zusammenfassung dessen, was ihr gerade beschrieben habt? Schuld ist weggenommen, deshalb komme ich nicht ins Gericht. Oder müssen wir hier wieder die Phasen des Gerichts unterscheiden?
Ja.
Ist das schon das Endgericht?
Joshua ist ja hier in einer Anklage. Ja. Er ist ja in einer Art Gericht und wird trotzdem nicht verurteilt. Und das wäre die letzte Phase eines Gerichts.
Okay.
Also in dem Sinne würde ich jetzt sagen.
Und du würdest das auch so verstehen?
Und diese Untersuchung bei Joshua findet statt, aber er wird freigesprochen. Und da kommt dieses Symbol von dem schmutzigen Gewand rein, das von den Propheten vorher, zum Beispiel Jesaja in Kapitel 64 sagt, all unsere Gerechtigkeit ist wie ein schmutziges Kleid, wie ein schmutziges Gewand. Das ist das, was Paulus im Römerbrief sagt. Alle Menschen, die haben alle gefehlt. Und dann wird dieses Symbol auch in den Gleichnissen Jesu, dass wir ein neues Gewand kriegen, die Gerechtigkeit Jesu. Das wird immer wieder dann auch erwähnt. Und das ist genau das, was wir im Sacharja-Buch hier gelesen haben. Meine Gerechtigkeit, meine mangelnde Gerechtigkeit, mein schmutziges Gewand ist nicht entscheidend, sondern das wird mir weggenommen und ich kriege eine andere Gerechtigkeit. Nicht mein Leben zählt, sondern das von jemandem.
So, und jetzt ist die Frage, wann passiert denn das? Kommt es zur Gerichtsverhandlung? Wir haben ja so Andeutungen, nicht? Der Satan steht da und verklagt ihn. Das würde ja so für uns bedeuten, Gerichtsverhandlung. Sind wir mittendrin. Und dann kommt die Verteidigung durch den Richter selber, der sagt, ich stelle mich an deine Seite, ich vertrete dich, ich gebe dir meine Unschuld, sozusagen meine Gerechtigkeit. Ist das so? Das heißt, das passiert im Gericht, dann komme ich ja doch ins Gericht.
Ja, jede Entscheidung könnte man ja argumentieren. Da, wo eine, wenn es hier heißt, er ist aus dem Tod ins Leben übergegangen, oder wenn man eigentlich jetzt, wenn wir schon Johannes sind, ein bisschen zurückblättert zu Johannes 3, da ist ja auch noch ein interessanter Text. 3, Vers 16 kennen viele, Johannes 3, Vers 16. Aber ab Vers 17 wird es dann spannend. Ja. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Da klingt Richten fast wie Verurteilen oder Verdammen. Und dann Vers 18, wer an ihn glaubt, den Sohn, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Und Vers 19, dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Das heißt, das Licht in die Welt gekommen, wenn man Johannes also ins erste Kapitel geht, dass Jesus ist das Licht, das in die Welt gekommen ist. Und hier sagt er, das ist das Gericht.
Ja.
Jesus ist in die Welt gekommen und das ist das Gericht.
Und dazu passt jetzt der Text in Johannes 9, Vers 39. Da wird es nochmal ganz deutlich. Johannes 9, Vers 39. Und Jesus sprach, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen. Das scheint dem zu widersprechen, was du gerade gelesen hast. Nicht, dass ich die Welt richte, sondern dass ich sie rette. Damit die nicht sehen, sehend werden und die sehen, blind werden. So, was machen wir jetzt damit?
Also ich denke, jetzt haben wir mal so richtig ein paar Texte gelesen, wo das Wort Gericht in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen vorkommt. Und ich denke, auch das deutsche Wort Gericht ist gar nicht schlecht. Da wird etwas wieder richtig gemacht, wieder zurechtgerückt. Es wird sowohl Recht gesprochen, es wird aber auch hier eine Unterscheidung getroffen. Zum Gericht bin ich gekommen. Und dann, ja, die Leute treffen Entscheidungen. Jesus hat es schon ein paar Mal gemacht. Also an mir scheiden sich die Geister. Auch das wird als Gericht dann wahrgenommen, dass ich im Grunde genommen hier...
Aber das würde nicht dem widersprechen, dass er auch zur Rettung kommt.
Nee, im Gegenteil. Da ist ja immer eine Gruppe, die gerettet wird und eine Gruppe, die das nicht haben will. Also das hast du ja immer.
Also du würdest jetzt bei dem Text ergänzen, ich bin für die, die nicht gerettet werden, zum Gericht gekommen.
Nein, dieser Trennungsvorgang, den würde ich als Gericht
bezeichnen. Alle zum Gericht, auch genau, für die Geretteten.
Genau, ja, exakt.
Okay.
Weil ja auch mein Freispruch, das ist ja wie bei Joshua, das ist nicht gerechtfertigt durch meine Werke, das ist nicht durch mein Leben. Mein Gewand ist schmutzig, ist so, wissen wir. Ich meine, das ist immer realistisch, Bibel auch. Nee, aber es gibt noch eine Alternative dazu. Da gibt es noch ein anderes Gewand. Die Gerechtigkeit von dem, der keine Sünde gekannt hat. Also das ist ein weißes Gewand. Das kann mir zugerechnet werden. Wow. Also dann kann ich einen Freispruch kriegen an der Stelle. Also das sind immer diese Metaphern und die Realität, die wir in diesem... ich meine, das Gericht ist ja auch eine Metapher letztendlich an der Stelle. Ne? Und das wird hier benutzt, wie du sagst, bei elementaren Entscheidungsprozesse. Die Menschen entscheiden sich für das Licht oder für die Finsternis. Sie lehnen das Licht ab oder sie nehmen das Licht an. Das ist ja schon ein Entscheidungsprozess.
Das heißt, vor diesem Hintergrund... dürfen wir dankbar sein, dass Jesus zum Gericht in die Welt kommt. Ja.
Deswegen wird das Gericht manchmal als gute Nachricht bezeichnet.
Das ist interessant.
Aber er selber verwendet es ja manchmal dann auch in diesem negativen Sinn und sagt, ich bin nicht in die Welt gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich sie errette. Und da verwendet er das Richten eben im Sinn als Gegensatz zum Retten. Aber man kann das Richten auch als Synonym mit Retten verstehen. Also um jemand frei zu sprechen, muss ich ihn ja auch richten.
Genau.
Das heißt, wir brauchen keine Angst vor dem Gericht haben. Oder doch? Habe ich, ich überlege mir das gerade, habe ich Angst vor dem Gericht? Ich meine, wenn ich mir überlege, dass ich sündiger Mensch bin, ja, wie du es gerade gesagt hast, sondern im Bild mit Zacharia, ich habe schmutzige Kleider an, deren ich mich schämen muss. Und dann weiß ich, ich kann dem Blick Gottes nicht ausweichen. Er sieht mich, so wie ich bin. Er sieht auch meine schmutzigen Kleider. Wovor hätte ich, ich überlege mir das gerade für mich selber, wovor habe ich dann Angst? Wovor hätte ich Angst? Dass ich die schmutzigen Kleider nicht weggenommen bekomme? Dass das Angebot für mich nicht gilt? Denn eigentlich, wenn ich so in mich hineinhöre, möchte ich das ja nicht ablehnen, das Angebot. Ich will das ja nicht verweigern. Ich will es ja gerne haben.
Ja, aber toll. Viele kennen das Angebot ja gar nicht. Viele denken, ah ja, also irgendwo so, Gott könnte schon sein. Und ja, mein Leben und Form der Vollkommenen. Ah, aber eine gute Nachricht, wer kennt eine gute Nachricht? Also dieses Bewusstsein, dass ein Gott existiert, der vielleicht Gericht spricht, der vollkommen gerecht ist, das ist da. Aber dass es da einen Freispruch überhaupt geben könnte. Und solange ich diese gute Nachricht nicht habe, muss ich zwangsläufig Angst haben oder ich verdränge die ganze Kiste. Aber ich glaube gar nicht, dass das wirklich real ist. Und also da schiebe ich. Also ich glaube erst, wenn ich diese gute Nachricht, die von Jesus hier berichtet, dass es gibt eine Alternative dazu. Ich kann Vergebung haben.
Aber wie würde ich jetzt einem begegnen, der Angst hat vor dem Gericht? Dann würde ich sagen, du brauchst keine Angst vor dem Gericht haben, weil du kommst nicht ins Gericht. Wäre das die richtige Antwort? Ich bin mir nicht sicher.
Wäre ein bisschen verkürzt.
Genau. Also die Frage geht ja sehr, sehr... Ja, die Frage geht ja sehr, sehr tief. Ja.
Ja, eben.
Also wenn wir als Menschen in unserer Haut stecken und uns dessen bewusst sind und werden, was in uns los ist, ja, an Gutem, aber auch an Nicht-Gutem, und dem ehrlich auch ins Angesicht schauen, dann macht das ja was mit uns. So würde ich das ausdrücken. Das
ist das. Ja, absolut.
Und da können auch die anklagenden Gedanken oder die Gedanken, dass wir zu kurz kommen, dass wir das nicht geschafft haben oder dass uns Sachen verfolgen, die wir vielleicht falsch gemacht haben, wo wir uns oder andere Menschen wehgetan haben oder was oder etwas falsch gemacht haben. Diese Dinge sind ja keine theoretischen Dinge, die man so im Kopf hat. Und dann hört man, es gibt aber sowas wie Gnade und da ist ein Gott, der dir vergibt. Check, Problem gelöst, geh mal essen oder so. Das sind ja tiefgehende Realitäten, die Verschiedenes in uns auslösen. Ja. Und da die Erfahrung, die du jetzt auch genannt hast, von Heilwerden oder Vergebung erfahren oder neues Kleid bekommen, jetzt metaphorisch gesprochen und gesagt bekommen, es ist gut, dass sich das durchdringt zu uns, zum einen und zum anderen, dass wir das annehmen können. Ja. Also dass wir die Realität ins Angesicht sehen. Denn die eine Seite ist die Anklage, die andere Seite ist die Selbstrechtfertigung. Ja. Dass wir so gucken, deshalb habe ich das gesagt und gemacht und so weiter. Und so. Aber zu sehen, das ist die Realität. Ja. Aber gleichzeitig ist diese Realität, die zu mir durchdringt und mich heil macht oder die mir vergibt oder ein neues Leben gibt oder einen Neuanfang gibt, dass wenn das so einen Touchdown macht, ist wirklich ein großes Geschenk. Ja. Oder ist ein Geschenk und auch ein Erringen. Also insofern, bei diesen Worten Jesu, wo ist das Gericht, ist ja so die Frage. Ja. Klar, wo dir das Leben begegnet oder wo dir Christus begegnet, in seiner Wahrheit, in seiner Klarheit, und du den Mut findest, dem zu sehen oder nicht, da scheidet es sich ja für dich. Ja, also in deinem Moment, auf deinem Lebensweg. Und damit ist aber für mich nicht die Zusammenfassung ausgesprochen.
Genau.
Also am Ende ist ja ein Lebensweg mit Verdichtungsmomenten, wie wir uns verhalten zum Leben. Ehrlich zu Gnade und zu Wahrheit oder irgendwie uns selbst retten oder anklagen. Ja. Und, Aber dann gibt es ja die Summe unseres Lebens und dann gibt es auch das letzte Urteil sozusagen. Das würde ich schon unterscheiden zwischen der Lebenserfahrung und wie wir das aushandeln und dem Schluss, wo sozusagen der Hammer dann fällt. Ja? Also, nenn ich so.
Ja? Ich glaube oft, wenn man von der Angst vor dem Gericht spricht, dann denkt man an das, was da irgendwann mal droht. So, ja? Aber wenn wir die Texte jetzt hier von Jesus lesen, dann ist Gericht ja die Frage der Entscheidung. So. Und die ist ja jetzt. Also wenn man das liest, wer nicht an ihn glaubt, der ist schon gerichtet. Ja? Es ist noch nicht endgültig. Aber Gericht ist jetzt. Also in dem Moment, wo ich eine Entscheidung treffe, positioniere ich mich. Du hast am Anfang gesagt, kommt drauf an, auf welcher Seite man steht. Das ist ja die Entscheidung.
Und das anzunehmen, also meine Wirklichkeit ins Angesicht zu sehen und Gnade und Zuspruch nur anfangen anzunehmen, das ist für mich eine Herausforderung. Beziehungsweise es ist keine... So, ja.
Also auch wenn man es verstanden leicht hat, und, kann man noch Angst haben. So,
Kopf aber
ich glaube, dass du gar nicht in der Lage bist, dich dir selbst zu stellen, wenn du nicht diesen Ausweg, dieses Heilmittel hast. Meine Tochter, die lernt jetzt gerade so für eine Prüfung Freud und seine Verdrängungsmechanismen. Was wir Menschen alles rationalisieren, projizieren, verdrängen. Da gibt es so viele Mechanismen, wo wir in der Lage sind, Wahrheit, die uns wehtut, auszublenden. Das ist Schmerz. Also dieser Blick nach innen, den kann ich eigentlich nur machen. Jemand hat jetzt mal so gesagt, wie ein Mann, der hochverschuldet ist und überall in der Wohnung, er macht die Briefe schon gar nicht mal im Briefkasten aus, weil er weiß, das sind nur Rechnungen. Und eines Tages kommt jemand an die Haustür und sagt, geben Sie mir alle Ihre Rechnungen, ich bezahle. Auf einmal werden die Rechnungen interessant. Er rennt nur noch in der Wohnung rum und sucht jede Rechnung und überall, wo er noch eine zu finden hat. Wenn ich so eine gute Nachricht habe, dann ja, dann kann ich mich der Tatsache stellen. Ansonsten kann ich mich dieser Tatsache nicht stellen, das bringt mich ja um.
Aber ich meine, letztlich ist doch so die Frage, die ich mir stelle, begegne ich einem lächelnden Jesus oder einem strengen Vater? Und ich habe so, wenn ich mit Leuten rede, habe ich den Eindruck, das ist genau die Frage, die Menschen sich stellen. Dieser strenge Vaterblick, du hast was verbockt, du hast was getan, was nicht okay war. Das, ich liebe dich zwar, aber wir müssen das jetzt ahnden. Ja? Und so nach dem Motto, Strafe muss sein. Oder ist es dieser lächelnde, liebevolle Jesus, der mich anschaut, wo ich alle Angst verliere, wo das alles plötzlich keine Rolle mehr spielt? Oder ist es irgendwas zwischendrin? Also so wie ich dich verstanden habe, ist es eigentlich beides. Es ist so ein Prozess. Also, ich erkenne mich selber. Eigentlich habe ich den strengen Vaterblick verdient, aber ich genieße den freundlichen Blick von Jesus.
Also der strenge Vaterblick ist der in mir, in meinem Kopf.
Und in Daniel, der erste Teil, ne, der Uralte, dann kommt ja der Menschensohn, aber wenn man nicht weiterliest, dann hat man erstmal die Drohne und da ist der und die Bücher.
Das ist
kollektives Bewusstsein.
Ist die Frage, projizieren wir das jetzt auf Gott oder ist Gott eher derjenige, der mitleidet und der kommt und sagt, wie können wir jetzt mit der, ich bezahle deine Rechnung.
Wenn Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater, das war die krasse Dissonanz, wo manche Leute gesagt haben, das kann gar nicht sein. Dass der Gottvater auf dem Thron der Gericht hält, so ist wie der Sohn, so wie er mit Menschen umgegangen ist, der ihnen Sünden vergeben hat, der geheilt hat. Der, wie du sagst, Johannes 3, nicht gekommen ist, zu richten, sondern um zu retten. Der gleich danach sagt, naja, natürlich bin ich zum Gericht. An mir scheiden sich die Geister.
Lässt sich nicht vermeiden.
In der Richtung. Ja. Aber diese Grundhaltung, die da ist, das ist eine ganz andere Nummer.
Und ich denke deshalb, dass diese bedrohenden Gedanken, anklagenden Gedanken oder dieser strenge Vaterblick, wie du den nennst, eher unsere Gedanken und womöglich unsere Projektion auf Gott sind, wohingegen Gott eigentlich jemand ist, der durch seine Wahrheit, aber auch seine Weite, wie du vorhin gesagt hast, uns erst recht den Raum aufmacht, dass wir die Rechnungen auch rausholen können, beziehungsweise dass wir sagen können, du, wenn ich so darüber nachdenke, bei dem Gespräch oder bei dieser Sache, ich habe Mist gebaut. Ja? Also wenn ich auf mich schaue, also, wenn jemand mich akzeptiert und mir Raum gibt, kann ich viel besser mich selbst kritisch reflektieren und mich öffnen und sagen und so, als wenn jemand kommt und sagt, Samret, wie sieht's aus? Ja, pack aus. Also da ist eh so die Tendenz, mich selbst zu schützen oder zu verteidigen. Mhm. Und was das Gericht von Gott vielleicht besonders macht oder das Licht, das in Jesus erscheint oder uns begegnet, ist, dass es Raum schafft, damit Wahrheit sich ausdrücken kann. Also ich denke, ich würde gerne ein Wort lesen, ich finde es sehr schön, in Johannes. Wir sind ja viel in Johannes. Mhm. Also auch in Kapitel 3 finde ich das schön formuliert eigentlich dort. Also du hast ja Vers 17 und 18 noch zitiert und dann 19. Das heißt ja dann, dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. So war es. Und dann heißt es, denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Mhm. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Also ich finde das sehr stark, was hier steht. Wenn ich was verberge, dann komme ich nicht zum Licht, dann fühle ich mich bloßgestellt. Mhm. Wenn ich aber die Wahrheit tue, also sage, das ist meine Wirklichkeit, das ist die Wirklichkeit.
So interpretierst du das. Ich hätte jetzt gesagt, wer das Richtige tut. Also ich war jetzt schon wieder bei den Werken. Okay, aber also ich finde es spannend. Ja, ja.
Ja, ja. Und zu dieser Wahrheit ist da also für mich ein Ausdruck für die Dinge, wie sie sind. Und wenn ich zu dem Mut gelange, das zu benennen, und Gott schafft den Raum,
dann ist Hilfe da.
Dann ist Hilfe da. Dann wird Hilfe da sein, indem die Werke offenbar werden, nämlich, dass sie in Gott gewirkt sind. Also, denn ich sage ja, es ist nicht von mir. Also ich bin eher so, ich kann Gott nichts vorweisen.
Aber das heißt, meine Sünde ist in Gott gewirkt.
Nein. Damit seine Werke in Gott gewirkt sind. Also wenn es etwas Gutes gibt in meinem Leben, dann sind sie durch Gott gewirkt worden, in diesem Sinne. Mhm. Also das Anerkennen dessen, dass das Gute, was in meinem Leben passiert, von Gott kommt. Mhm. Also das Licht schafft ja Klarheit und hat ja was Bedrohliches. Wann? Wenn ich was verbergen will. Mhm. Oder Angst habe, ich werde gerichtet. Aber wenn das Licht ein Ort ist, wo ich hingehe, dass wir die Sache anschauen, weil da Sicherheit herrscht, dann komme ich voran. Beziehungsweise wird festgestellt, also wenn es nach mir ginge, hast du ja vorhin gesagt, könnte ich nicht bestehen. Aber zum Glück sind meine Werke, so würde ich das hier deuten, durch Gott gewirkt. Also das Gute, das in meinem Leben geschehen kann oder ermöglicht wird, ist durch Gott gewirkt. Deshalb kann ich vor Gott bestehen.
Aber ich würde deswegen trotzdem nicht ganz diese Strenge, so therapeutisch, ganz soft,
das Wohlfühlgericht.
Paulus spricht von der Güte und der Strenge Gottes. Okay. Und ich denke, wir brauchen in einer Welt, wo auch so viel Böses und Ungerechtes geschieht, einen strengen Richter, der die Täter konfrontiert, solange sie nicht umkehren wollen. Da gehört für mich schon Strenge dazu. Ja. Das brauchen die Opfer an der Stelle. Das Gericht ist für die Opfer, für die niemand spricht, für die sich niemand einsetzt. Da muss eine Strenge her, die sie schützt. Die Täter brauchen dann Vergebung. Mhm. Für das, was sie getan haben, ist gar keine Frage. Ja. Aber ich denke, das Gericht ist eine Notwendigkeit, auch in dieser Strenge, nicht nur in der Güte, wenn wir umkehren. Und das ist die gute Nachricht, wir können umkehren, ist gar kein Thema. Aber wenn ich nicht umkehren will, muss ich mir auch im Klaren sein, das hat Konsequenzen. Ich muss gerade stehen. Mhm. Das ist ja das, was wir gelesen haben. Für die Wege, die ich getan habe, Wenn ich sage, diesen Weg verfolge ich weiter, mir ist es wurscht, was mein Nächster empfindet. Hauptsache, mir geht's gut und ich bereichere mich. Und das ist doch egal, ob das ein paar Menschenleben kostet oder nicht. Wenn ich auf so einer Tour unterwegs bin, da sehe ich schon jemanden, der streng blickt und sagt, stopp, das sind meine Kinder. Bist du dir dessen bewusst? Was du einem der Geringsten getan hast, das hast du mir getan. Der Tag kommt, wo du dafür gerade stehen musst. Und ich denke, erst in dieser Umkehr kommt dann auch die Güte des Gerichts dann an der Stelle.
Ja. Das ist ja wieder zurückgesprungen zur Offenbarung, wo wir vorher waren. Da sind sie ja, die, die geschlachtet worden sind um das Wort des Gottes und die da rufen, bis wann, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut? Und sie kriegen dann auch ein weißes Gewand und sie sagen, bald, bald so. Also es ist ja auch immer eine Frage, auf welche Seite man schaut. Wenn man so auf seine eigenen Fehler schaut, wünscht man sich Gnade. Wenn man aber so das Übel in der Welt sieht, dann wünscht man sich Gerechtigkeit.
Ja. Ich meine, bei einem selbst kann sich das ja umkehren. Mhm. Also manchmal brauchst du jemanden, der dich durchschüttelt und dir ein, zwei Ohrfeigen verpasst, damit du eingeordnet bist und sagst, okay, jetzt muss ich klar denken und sagen und Verantwortung übernehmen. Denn die Problematik mit Anklage oder mit den nicht guten Mechanismen, die in uns wirksam sind, aus meiner Sicht, ist ja, dass sie entweder man sie rechtfertigt und sagt, ich bin so erzogen, das und jenes ist passiert oder so ist die Welt, du musst halt lügen, betrügen und so weiter, und machst du dir deine Welt zurecht. Aber die andere Seite ist ja, dass du auch Opfer, dass du dich wie ein Opfer darstellst. Ja, ich bin den Sachen hingegeben, ich komme nicht raus, ich bin böse, es ist schlimm, Ja. Da kommst, da gibt es auch kein Rauskommen, dann kannst, ist auch eine andere Form von Rechtfertigung. Und also die Güte oder die Gegenwart Gottes oder die Anrede Gottes, wie man es nennen möchte, zeigt sich eben dadurch, dass du so angeredet wirst, wie du es brauchst. Ja? So ist es. Wenn du sowieso am Zerbrechen bist, ist in Jesaja, glaube ich, den glimmenden Docht, wird er nicht auslöschen oder das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Wenn du eh am Boden liegst, dann wird er schauen, dich verarzten. Ja? Aber es mag Zeiten geben, wo du in einem Gedanken drin bist und nicht rauskommst, kann es sein, und es ist gut, dass Gott auch diese Seite hat, sagt, du, wach auf, steh auf, beweg dich, mach was, ansonsten kann ich dir auch nicht helfen. Ja? Ich meine, das erleben wir auch im Zwischenmenschlichen.
Wenn wir Amok laufen, dann gibt es schon mal einen Schuss. Ein Warnschuss.
Ja, ganz genau.
So ist
ganz
es. Genau. Da müssen wir schon mal konfrontiert werden mit dem, was wir tun. Manchmal ein Schuss vor dem Bug oder wie die Polizei eben. Da entsprechend,
Jetzt möchte ich noch mal einen anderen Gedanken reinbringen und hören, was ihr dazu sagt. In Lukas 7. Lukas 7, Vers 29 ist nur ein Vers, ist nur so ein, fast so wie so ein Versprecher oder so nebenbei. Ja, kommt da plötzlich was ganz anderes raus zum Thema Gericht oder zu diesem ganzen Thema Gerechtigkeit. Lukas 7, 29, da steht, und das ganze Volk, das zuhörte, und die Zöllner haben Gott Recht gegeben, indem sie sich mit der Taufe des Johannes taufen ließen. Das heißt, gibt es jemanden, der die Gerechtigkeit oder das Recht oder die Wahrhaftigkeit Gottes anzweifelt? Wir haben jetzt immer über uns gesprochen, dass wir auf der Anklagebank sitzen. Hier klingt es ja fast so, als hätte Gott es nötig, dass man ihm Recht gibt. Und als gäbe es auch die andere Option. So, also hat das Gericht auch diese Dimension? Dreht sich da jetzt irgendwas um? Oder was macht ihr da draus?
Das wird noch ausführlicher beschrieben in Römer 3, wo es heißt, dass Gott gerechtfertigt wird. Wo ich auch zum ersten Mal, wieso? Es ist übrigens, schreibt die Elberfelder, rechtfertigten Gott. Das wäre so eine alternative Übersetzung an der Stelle. Warum muss Gott gerechtfertigt werden? Und dann schreibt Paulus weiter, dass er denen Sünden vergibt, die Sünden begangen haben. Ja, klar. Welches Recht habe ich, jemanden zu begnadigen oder so zu tun? Und da sind wir in einem ganz großen Zusammenhang, dass Gott angeklagt wird, Unrecht zu tun. Mhm. Das ist eine ganz alte Geschichte, die sich vom Alten Testament... Das ist ja auch diese Geschichte schon von Adam und Eva. Sollte Gott gesagt haben, nimmer. Da wird Gott in Frage gestellt, da wird er überprüft. Das macht er doch nicht.
Das heißt, das ist nicht nur der Verkläger der Brüder, sondern auch der Verkläger Gottes.
Das wird völlig falsch dargestellt an der Stelle. Und wie will Gott sich rechtfertigen? Ja? Mhm. Und wie will er rechtfertigen, dass er uns Sündern vergibt? Ja, das hat er durch Jesus Christus getan, indem er gesagt hat, ja, es muss ja einer sterben dafür. Er hat ja nicht einfach gesagt, wir lassen mal 5 Grad sein.
Mhm. Das ist das diabolische Prinzip. Um mich selber zu rechtfertigen, beschuldige ich jemand anderen.
So ist es.
Und so macht Satan das von Anfang an. Genau. Er ist ja derjenige, der schuldig geworden ist. Ja. Er hat rebelliert, er ist aufgestanden gegen Gott. Und er dreht einfach den Spieß um und sagt, ich bin doch nicht schuld, sondern Gott ist schuld. Er hat die Fehler gemacht.
Er tut euch was vorenthalten. Ja. Das war in dieser ersten Versuchung. Ja. Ihn falsch darstellen, der meint es nicht gut mit euch.
Ja. Und deshalb ist es so wichtig, in Offenbarung 19 steht ja dieser Text in Vers 1 und 2, da kommt eine große Stimme einer großen Schar im Himmel, die sprach, Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Kraft sind unseres Gottes, denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Dass er die große Hure verurteilt hat und so weiter. Ja, weil da wird dann der eigentliche Feind genannt.
Ja. Das ist die letzte Rechtfertigung Gottes.
Und nach dem, was die Offenbarung sagt, ist die große Hure ja vom Teufel beseelt und ist von ihm initiiert worden und so weiter. Das ist seine Macht. Mhm. Also es geht hier eigentlich um den großen Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Satan und Gott. Und hier wird gesagt, am Ende wird vor allen festgestellt, seine Gerichte sind wahrhaftig und gerecht. Mhm.
Mhm. Eine andere Stelle, wo man so einen kleinen Blick in diese Dimension werfen kann, zumindest scheint mir das so, ist ja am Beginn des Hiob-Buches. Ja. Das ist noch keine Gerichtsverhandlung, aber da ist man auch irgendwie in den himmlischen Sphären und da sitzt Gott und da sitzen Engel und dann kommt der Satan, die alte Schlange, und wirft ja auch wieder so eine These in den Raum. Ja. Gott sagt in Vers 8 über Hiob, es gibt keinen wie ihn auf Erden, ein Mann so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, ist hier Hiob etwa umsonst gottesfürchtig? Hast du selbst ihn nicht und sein Haus und alles, was er hat, ringsum hegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und sein Besitz hat sich im ganzen Land ausgebreitet. So. Also im Prinzip ja so ein bisschen der Vorwurf, naja, du bestichst ja die Leute, damit sie auf deiner Seite sind. Ja, Gott sagt, hier ist ein Mensch, der das Gute sucht, das Gute will. Und Satan sagt, ja, warum denn? Na, weil du ihn manipulierst, weil du ihn bezahlst. So, ja. Also wieder diese Anklage an der Stelle oder der Vorwurf an Gott.
Falsche Motivation wird unterstellt. Das ist eine Unterstellung.
Genau, exakt.
Und damit arbeitet der Teufel sehr gerne.
Und die kannst du sehr schwierig widerlegen. Ja. Du kannst deine besten Taten tun. Wenn ich dir sage, das machst du doch nur, um Anerkennung oder hier Vorteile zu kriegen, wie willst du das widerlegen? Weil keiner außer dir kann ja in dein Herz gucken. Es ist also mit diesen Unterstellungen zu arbeiten, wie wir, ist ganz schwierig da aus der... Und genau das passiert ja Gott selber. Ja. Was machst du da mit den Menschen? Ja, das ist doch... Und dann vergibst du ihnen auch noch, wenn sie... Wie soll sich Gott da rechtfertigen? Und da denke ich, ist eben das Geschehen am Kreuz. Das Gericht hat stattgefunden. Er hat nicht einfach 5 Grad sein lassen. Er ist selber Mensch geworden und hat sich richten lassen, damit wir freigesprochen werden können. Mhm. Das ist unglaublich. Das ist etwas, wo Gott hat Gerechtigkeit gewirkt, aber es ist jemand an unsere Stelle getreten. Das sprengt alle Vorstellungen.
Und das ist das Perfide des Teufels. Das heißt, er hat nicht nur dafür gesorgt, dass wir im Schlamassel sitzen, sondern er will auch noch verhindern, dass wir aus dem Schlamassel rausgeholt werden. Also das ist eine doppelte Geschichte, die hier passiert. Das ist perfide. Ja. Ich behindere den, der helfen will.
Ja. Und deswegen, Gericht muss das klären. Was ist denn da los? Mhm. Wer hat denn da Recht? Ja. Hat Gott Recht oder der Ankläger? Und woher sollen das freie Wesen so einfach entscheiden können? Mhm. Und ich denke, deswegen diese ganze Weltgeschichte, die sich da hinzieht, wo wir erkennen müssen, ey, ist das wirklich gut? Ist das böse? Welche Motive bewegen wen?
Aber wenn du überlegst, welches Risiko Gott damit eingeht. Es wäre ja so, wenn ich so manche Leute höre, mit denen ich rede, denen wäre es, glaube ich, eigentlich viel lieber, wenn Gott einfach ein Machtwort gesprochen hätte. Dann ist die Sache völlig klar. Da hat einer was Böses getan und zack, ist er weg. Mhm. Ja? Aber Gott setzt sich dem Risiko aus, dass er in seiner Rettungsaktion falsch verstanden wird und selber angeklagt wird. Das ist viel schwieriger. Und du fragst dich dann am Ende, warum in aller Welt macht Gott das? Warum nimmt er das Risiko auf sich, falsch verstanden und verleumdet zu werden, nur weil er uns Menschen retten will? Das ist eigentlich ungeheuerlich.
Und da gibt es nur eine Antwort, hätte er das nämlich gemacht. Mit einem Machtwort. Warum hätten wir ihm dem dann gedient? Ja. Aus Angst. Hey, pass auf, wenn du das machst wie der andere, dann passiert es auch. Ja, aber nicht aus Verständnis heraus, aus Liebe letztendlich. Und ich glaube, das ist gerade das. Gott möchte, dass wir ihn aus Liebe anbeten und dienen, nicht aus Angst, weil er seine Macht, seine Muskeln spielen lässt. Könnte er machen, wäre gar keine Frage.
Das heißt, Gericht wäre dann ein Ausdruck seiner Liebe.
So ist es, ja.
Aber da musste er erst mal durchsteigen.
Ja, genau. Einem Despoten ist es egal, warum er ihm gehorcht. Hauptsache, du machst es. Ja. Aber Gott ist es nicht egal. Er will nicht gehorsam aus reiner Angst, weil ich nur mich ducke hier. Ne?
Ja, das heißt ja auch, diese Urteilsverkündung, die wir ganz am Ende gesehen haben, wo dann wirklich ein Schlussstrich ist, wo es nicht mehr um Seitenwechsel oder so geht, die dient ja dann auch offensichtlich nicht nur der Begnadigung oder Verurteilung von Menschen, sondern auch der Rechtfertigung Gottes dann an der Stelle. Das heißt, seine Urteile, du hast es gerade gesagt, seine Urteile sind gerecht. Paulus schreibt in 2. Korinther 5, 21, dass Jesus für uns zur Sünde gemacht wurde, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Also wer an Jesus glaubt, wird nicht nur selber freigesprochen, sondern spricht Gott frei. Spricht Gott das Vertrauen aus, das ihm am Anfang entzogen wurde, damals im Garten.
Das heißt, wir werden zum besten Argument, das Gott finden kann, um seine Vorgehensweise und seine Liebe zu rechtfertigen.
Ja.
Das ist ein interessanter Gedanke.
Und deswegen denke ich auch, betont die Offenbarung am Schluss, werden alle Knie sich beugen und anerkennen, dass Gott gerecht ist. Auch die der Gottlosen. Wenn sie den ganzen Einblick haben in ihr eigenes Urteil, warum das stattgefunden ist. Und ich denke, deswegen macht das Gott überhaupt. Warum sollen denn die Gottlosen noch einmal aufstehen? Um auch zu erkennen, es ist ihnen kein Unrecht. Es wird ihnen kein Unrecht an der Stelle getan. Es war die Folge ihrer eigenen Entscheidung, die Ablehnung der Begnadigung, die Gott ihnen angeboten hat.
Das heißt, die Logik der Liebe und der Gerechtigkeit Gottes wird offensichtlich sein. Genau. Selbst für die, die es in ihrem Leben nicht wirklich erkannt haben.
Exakt.
Da müssen sie dann zugeben, das stimmt. Ja. Das ist folgerichtig, was da passiert.
Aber eben erst ganz am Schluss. Das ist wirklich, bevor die neue Welt dann entsteht, muss das geklärt sein. Und also das ist faszinierend, dass Gott uns da reinnimmt. Ich meine, er könnte, wie du sagst, was interessiert es euch? Das müsst ihr nicht verstehen. Lass mich, zack. Und was wäre das? Ne? Also, nee, dass wir Einblick kriegen. Wir können da reingucken, was da passiert. Er beteiligt uns daran. Ne?
Ja. Du bist zu schweigsam, Simrit. Bist du anderer Meinung?
Er verinnerlicht alles, was wir wissen.
Ich höre zu. Lass es in mir so nachklingen, so was mir in diesem Kontext der rechtfertigen Gottes so bewusst wird. Das Kreuz wurde gebracht, also dieser Ort, wo Jesus auf ungerechte Weise getötet wird. Das ist ja so eine Stelle, wo du den Glauben eigentlich aufgeben kannst. Ja? Also wenn so etwas passieren kann, wenn wir Menschen dazu in der Lage sind, so etwas zu tun, dann hat der Teufel recht, sage ich mal. Wir sind echt das. Das sind wir. Ist ja so ein Armutszeugnis schlechthin, sozusagen, dass wirklich uns die Abgründe menschliche Ungerechtigkeit und Boshaftigkeit zeigt und zeigt, wozu wir in der Lage sind. Und davon haben wir sehr viel gemacht in der Welt seit Jahrhunderten und Tausenden. Aber zugleich wird es zu dem Ort, wo dieser Mann oder wo dieser Jesus den Glauben nicht aufgibt. Ja? Er hängt am Guten. Er sagt, vergib ihnen, du achte auf meine Mutter, du achte auf ihn. Also er sieht und kümmert sich um den, der neben ihm ist, und er ist fertig und er ringt, er weint und er singt so einen Psalm, wo er auch bei Gott seine Klage anbringt oder seine Erfahrung, so Psalm 22 wird da ausgedrückt, und dann befiehlt er Gott seinen Geist und verändert und stirbt. Also das heißt, wenn wir glauben, dass Gott da ist und gerecht ist und dass das Gute vorankommt, ist das nicht eine Sache, die wir einfach nur bei den Tischreden so sagen, sondern es ist jemandem gelungen, angesichts dieser unsäglichen Gerechtigkeit, dieser Worte der Ungerechtigkeit, natürlich, das Ungerechtigkeit, diese Worte auszusprechen und zu sagen, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und das, damit wird uns, also mir, das Argument genommen, der Wirklichkeit nur Böses abzugewinnen. Obwohl es ja viele Anhaltspunkte gibt, also das zu tun. Aber wenn einem das gelingt, zu sagen, ich bleibe zugewandt, ich bleibe liebend und Leben wird Segen und er hängt am Kreuz und wird getötet, dann kann ich schlecht sagen, es ist nur böse. Ja? Also, hätte es mir beim Starbucks Cappuccino trinken gesagt, wäre es was anderes.
Ich bin auch gut.
Also, genau. Also, das heißt, es ist keine leichte Sache, ja? Das anzunehmen, dass Gott gut ist und dass diese Welt eine Chance hat, oder wir. Aber wenn es diesem Mann gelingt, dann können wir sagen, okay, ja, ich denke, da ist was dran so. Und kann ich mich darauf einlassen und mich selbst in die Verantwortung nehmen, um voranzukommen.
Ich meine, das, was Jesus getan hat und was du gerade beschreibst, ist ja eigentlich das stärkste Argument auch gegen die Anklage, dass Gott das alles zulässt.
Dass jemand mit eigenen Vorteil
geht. Das ist das stärkste Argument überhaupt. Ja. Und damit auch ein Argument in der Leitfrage. Ja, wenn die Leute sich aufregen darüber, warum lässt Gott das alles zu, dann kann man eigentlich nur auf Jesus verweisen und sagen, schau mal, was Gott selber auf sich genommen hat in dieser Welt.
Er ist den ganzen Weg gegangen.
Und das ist das stärkste Argument. Er hat nicht nur geredet, nicht nur gepredigt, sondern er ist selber diesen Weg gegangen.
Das heißt, indem er seine Gerechtigkeit demonstriert, schafft er ja auch die Voraussetzung, dass wir daran glauben können, Schritt gehen können.
So ist es.
Und dass wir teilhaben können daran.
Und das nimmt uns ein die Pflicht, sozusagen. Ich kann nicht sagen, es ist so, sondern ich kann vertrauen, ich kann bestehen, ich kann das Gute suchen. Und da macht es für mich Sinn, da hat jemand etwas gesagt, was Schönes, so ein Theologe, ich weiß nicht, wie der heißt. Es gehört zu unserer Würde, dass Gott unsere Werke mit Feuer prüft, sagt er. Also wo er das Gericht so übersetzt, sagt, es ist wichtig und gehört zu unserer Würde, dass wir mit Feuer geprüft werden, mit in unseren Werken und vor Gott bestehen. Ja? Ist ja etwas, was einem eigentlich Angst macht. Aber umgekehrt sagt so, dann durchleuchte mich Gott, prüfe meine Werke und mögen sie vor dir bestehen. Ja? Und dann wäre so die umgekehrte Richtung, das Gericht auch existenziell aufzufassen.
Und das können sie eben nur, wenn sie in Gott gewirkt sind.
Das geht, so ist das.
Nicht meine eigenen sind, auf die ich mich verlasse.
Das gibt dann Sicherheit. Und dann ist Gericht wirklich eine gute Nachricht.
Und das ist auch eine Leidenschaft, die man dann, wie du gerade sagst, man hat eine Verantwortung. Ja, das ist eigentlich leidenschaftlich Gericht verkündigen, in diesem Sinne verkündigen.
Das haben wir heute gemacht. Die Zeit ist rum. Aber ich danke euch für das Gespräch. Wir hätten noch Stoff zu
weitermachen. Klar.
Auf jeden Fall. Aber wir können ja beim nächsten Mal
wieder
da hindriften.
Genau.
Danke dir.
Nee, aber es ist wirklich eine frohe Botschaft. Und das ist einfach, ich finde wirklich, du hast recht, es ist eine Verantwortung, die man dann hat, wenn man das verstanden hat, das verinnerlicht hat, dass man das weitergibt. Dass man diesen Irrtum aufklärt. Das geht.